Autotelefon, der Podcast über Autos.
Hallo Janosch.
Stefan, hi, grüß dich,
ich guten Abend. Ich habe dir heute ein Rätsel mitgebracht, das ist so eine Art Persönlichkeitstest. Wie gut kennst du deinen besten Autobuddy, Stefan? Ich sitze nämlich heute in dem Auto, was ich selber gerne hätte. Und das ist gleichzeitig der letzte seiner Art, so ziemlich. Und ich werde richtig sentimental, wenn ich ihn sehe und vor allen Dingen, wenn ich ihn höre.
Oh Gott, Menschen, die sentimental werden, wenn sie Verbrennungsmotoren hören, sind mir suspekt.
Aha.
Kriegst du auch Gänsehaut?
Nein, Gänsehaut kriege ich nie.
Ist es ein V8?
Nee, ist gar nicht, es kommt gar nicht so drauf an. Es geht mehr so auf das Prinzip, auf das Motorenkonstruktionsprinzip und auf die Motorenlage.
Okay, ein Boxermotor natürlich.
Genau.
Ein Subaru natürlich.
Guter Witz.
Ey, lach doch nicht so. Okay, also natürlich war das Zuffenhausen, weil du willst ja dein Erspartes endlich mal in schöne Formen gießen lassen sozusagen. Der letzte seiner Art ist, sagen die da ja schon seit Jahren. Also, das wird irgendein Elfer sein natürlich.
Nee, den gibt es ja nun doch noch ein bisschen weiter. Es ist tatsächlich eine Stufe drunter und das wäre auch der einzige realistische Porsche.
718.
Ja, also ich sag Cayman dazu. Also 718.
Cayman, aha.
Also ich mag den Cayman lieber als den Boxster und weil er eben kein Cabrio ist. Und ich finde den wirklich super, super heiß. Und ich habe jetzt, es gab einen Anlass, weswegen ich mich mit dem Auto mal wieder beschäftigt habe. Mhm. Oder es gab zwei, besser gesagt. Ich habe einmal heute zufällig, ich glaube sogar auf Welt.de, einen Text gelesen, welche Autos jetzt dieses Jahr uns verlassen und auch nicht mehr wiederkommen. Und dazu gehörte halt die aktuelle Porsche Mittelmotorfamilie, die dann wohl ersetzt wird durch elektrische Fahrzeuge später. Und unter anderem auch sowas wie Audi TT und die ganze Ford-Bandbreite haben wir auch schon drüber gesprochen und so.
Ja, haben wir schon verabschiedet.
Und der zweite Anlass war, ich habe gestern auf meiner Instagram-Seite, wo ich ja als Autofotograf mich positioniere, ein Archivfoto gepostet von dem damals noch neuen, jetzt aktuellen Porsche Cayman.
Und da hast du auf die Natural Intelligence abgestellt.
Genau, das
richtig?
Hast du ja vielleicht auch gesehen.
Da
habe ich so eine Car-to-Car-Aufnahme gemacht, also das Auto knackscharf, aber man sieht die Bewegung dadurch, dass Bewegungsstreifen auf dem Asphalt sind. Wie das genau geht, will ich jetzt gar nicht erklären, das kann man da
kann
auch
man
nachlesen.
Kann man nachlesen im Post,
Es hat mir aber einer unserer Hörer geschrieben dazu. Der sagte, er habe den Eindruck, dass sich visuelle KI-Resultate noch zurzeit noch leicht durchschauen lassen, dass es aber wahrscheinlich demnächst gar nicht mehr so lange dauern wird, bis das alles, gerade so, zumindest im Beispiel Foto und Film, denke ich, meinte er, bis man das gar nicht mehr erkennen kann. Und da muss ich ihm recht geben. Ich kann ja auch mal sagen, Walter U. Stevens heißt sein Kürzel. Vielen Dank für die Zuschrift. Und er meinte, das wäre vielleicht nochmal eine kleine Debatte im Autotelefon wert, KI. Und dann bin ich gleich wieder drauf gekommen, KI im Automobil, wo kann man das einsetzen? Natürlich in der Entwicklung. Man kann die ganzen stumpfsinnigen Tests automatisieren lassen, die man braucht in der Entwicklung. Man könnte sogar mal heimlich gucken, was die Designer machen, ob die nicht auch mal KI irgendwo benutzen. Und sicherlich kann man das auch im Fahrversuch benutzen. Und natürlich das, worüber wir schon lange sprechen, autonomes Fahren, ist ja ohne KI-Funktion auch überhaupt nicht möglich. Ja? In Mustererkennung und Interpretation und so weiter und so fort. Aber wie wir beide wissen, das kommt und kommt und kommt nicht, weil das wahre Leben offensichtlich der künstlichen Intelligenz immer noch überlegen ist.
Überlegen oder halt einfach zu bockig und zu zäh und zu widerstandsfähig, ja. Also die autonomen Autos können halt nicht mit nicht autonomen Verkehrsteilnehmern umgehen und deswegen blockieren sie halt momentan noch die Kreuzung dann selbst und fangen an zu piepsen und zu blinken. Und es ist gibt dann lustige TikTok-Videos dafür, ja.
Ja, so. Genau. Und aber das ist in der Tat ja eine Sache. Also künstliche Intelligenz beschäftigt mich tatsächlich in meinem fotografischen Alltag nur am Rande, weil ich einfach noch nicht so tief einsteige, weil es auch komplex ist. Weil wenn du die meisten Leute denken ja, du schreibst da in diesen Chat GTP, schreibst du rein, ich hätte gerne ein Foto von einem Porsche im Sonnenuntergang. Und dann kriegst du ein Bild, was du auf der Doppelseite in Automotorsport abdrucken könntest. So ist es ja nicht. Also wenn du sowas haben willst, was du richtig veröffentlichen könntest, also von der Qualität her, dann musst du diesen Prompt, so heißt ja diese Eingabemaske, mit ungefähr 50 bis 150 Informationen füttern, wie du es eben gerne hättest. Dann muss eben auch die Denke und die visuelle Vorstellungskraft eines erfahrenen Fotografen dahinter stehen. Da musst du sagen, ich hätte gerne ein Bild, was aussieht wie mit einem 200mm Objektiv bei offener Blende gemacht und so weiter und so fort. Darauf kann die KI tatsächlich reagieren und das dann auch so gestalten. Aber wenn du sagst, ich will einen Porsche mit einem Teddybär am Steuer, dann wird's irgendwie aussehen, aber nicht gut, ja. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Und natürlich werden auch die ganzen Mitzieher und die ganzen Car-to-Car-Sachen, die wird man so machen können mit einem stehenden Auto. Das geht ja heute schon mit Photoshop.
Ja,
klar. Du kannst ja auch die Filter nehmen und Räder in rotierende Bewegung versetzen. Experten können das erkennen, aber der Laie kann das in der Regel nicht erkennen. Und du siehst es meistens in Marketing und Werbung, wo die Fotos halt noch so ein bisschen mehr überkandidelt sind als so schon. Also im Journalismus sind sie ja quasi authentisch dagegen. Obwohl wir da im Journalismus ja auch schon einen gewissen Aufwand treiben. Die Autos müssen sauber sein, das muss schön in die Landschaft passen und all sowas. Also authentisch wäre ja, du fährst mit deinem Porsche Cayman an der Kiesgrube von Castrop-Rauxel vorbei im Regen und machst mal ein Bild. Ja, das wäre super authentisch, aber wäre halt nicht schön. Ja.
Also ich hatte den Hörer so verstanden, dass es ihm ja vor allen Dingen eben um die visuelle KI geht, also um die Möglichkeit, eben damit dann ja echt aussehende Bilder zu generieren. Klar, wenn heute Autos gezeigt werden, und wir sind da ja auch nicht vor unbehelligt, die ersten sogenannten Bilder, die man von Autos sieht, sind ja heute keine Fotos, sondern sind ja CGIs, also Computer Generated Imagery. Das heißt, vom Rechner in 3D erstellte Bilder, die aber täuschend echt aussehen und dann eben durch Landschaften deiner Wahl können dann die Autos da fahren. Natürlich ist es aber so, dass dann der nächste Schritt ja eben ist, dass man nicht so ein aufwendiges 3D-Rechenmodell braucht, sondern eben, wie du gesagt hast, irgendein Prompt mit Informationen füttert und dann ein echtes Auto, nehmen wir mal als Beispiel ein Opel Manta, in einer Landschaft, die du dann eben beschreiben kannst, dann eben da platziert wird. Und das sieht man natürlich heute den Bildern an, dass sie irgendwie so ein Ticken zu echt sind. Mhm. Aber die Fotografen, auch viele Autofotografen, auch welche, die bei Autofirmen angestellt oder im Auftrag der Autofirmen arbeiten, sind ja teilweise so unterwegs, dass deren echte Fotos schon fast wieder aussehen wie 3D-Animationen, weil sie so, sag ich mal, übershoppen, also überphotoshoppen oder einfach ein bisschen übertreiben in die eine oder andere Richtung. Deswegen vermischt sich das natürlich total und die Augen der Leser oder der User, die können es irgendwann auch nicht mehr unterscheiden, glaube ich, weil beides so ein bisschen sehr viel Fake ist irgendwie. Das ist dann weit weg von der Kamera Obscura.
Also man kann immer ganz gut, jeder kann das für sich machen, so einen Test machen, wie sehr man schon an den Bildlook von heute so gewöhnt ist. Man versucht einfach mal ein Magazin oder irgendwas aus den 80er oder 70er Jahren in die Hand zu kriegen und guckt sich da mal die Fotografie an. Und wenn man ganz ehrlich ist, wird man sagen, wieso haben die damals so unscharfe Fotos mit wenig Farbwirkung gezeigt? Und ja, das liegt daran, dass die Gläser nicht schärfer abgebildet haben, dass die Bilder häufiger verwackelt waren und vor allen Dingen, dass die Farben nicht digital bearbeitet werden konnten und Kontraste und was weiß ich nicht alles. Und da hat sich dann für uns auch im Kopf irgendwie die Erkenntnis breit gemacht, so wie die optimierten Bilder, die wir seit zig Jahren sehen, so sieht es wohl auch in echt aus. Aber das stimmt natürlich nicht. So sieht es mitnichten in echt aus. Und ich möchte nur mal eine Fotoproduktion lobpreisen, die mal für mich gemacht worden ist, nicht von mir. Das war Bugatti Veyron, gab es mal irgend so einen Termin, während der lief, bin ich mitgefahren und dann habe ich den Fotografen, der da war für Bugatti, habe den gebeten, ich habe gesagt, das Auto gibt es ja nur 500 Mal. Also so ein Bugatti Veyron ist ja nur 500 Mal gebaut worden. Das heißt, die meisten Leute sehen ihn, wenn sie ihn überhaupt sehen, in der Zeitung oder sonst gar nicht. Also man sieht den einfach nie, weil gibt es ja kaum welche. Und die Hälfte davon steht irgendwo in Saudi-Arabien in der Garage. Und dann habe ich gesagt, können wir irgendwie so ein Bild machen, dass der aussieht wie so ein Geisterauto? Mhm. Und dann hat er das gemacht. Und zwar mit einer Doppelbelichtung. Also der hat dasselbe Bild zweimal gemacht, einmal mit der Landschaft nur und einmal mit der Landschaft und dem Auto. Das ist eine Technologie, die war mir damals auch bekannt. Ich rätsel nur heute noch, wie er das während der Fahrt gemacht hat. Also hat das als Mitzieher gemacht. Da sind die beiden Bilder ja nicht unbedingt deckungsgleich, weil sich ja, irgendwie hat es jedenfalls, das Auto sauste so in halb sichtbar und so mit durchscheinendem Buschwerk von der anderen Straßenseite sauste es so über eine Seite der Welt am Sonntag und sah eben aus wie das Geisterauto. Und das war eine schöne Umsetzung dieser Leitidee des Textes.
Deines Wunsch, ja, schön. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Caymans oder Caymans und Boxster nicht alle zu Geisterautos werden und noch ein bisschen rumfahren. Und wenn du mal einen hörst, dass du dann auch Gänsehaut kriegen darfst, Stefan. Ja, ich gönn's dir.
Ja, ich bin ja einer der wenigen, der auch diese Vierzylinder-Boxer-Dinger ganz gut findet, die da jetzt drin sind. Ja, klar. Ich mag auch den Sechszylinder natürlich lieber, der den stärkeren Varianten da vorbehalten ist, aber ich fand immer von Anfang an, dass dieser heutige 718 Boxer und 718 Cayman, der klingt einfach wie ein massiv aufgebohrter Käfer. Und das fand ich irgendwie immer ganz lustig.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt ab in die Stille. Wir müssen über Elektromobilität sprechen, unbedingt, auch wenn es jetzt wehtut nach dem Boxer-Thema. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir müssen erst noch über Subaru sprechen, aber das können wir vielleicht ans Ende setzen oder für nächste Woche aufnehmen, weil heute wollte ich dir erzählen, wie es eigentlich war, in 4 Minuten einen vollen Akku zu bekommen.
Ja.
Mit dem Testwagen, den ich kürzlich hatte. Und ich sag mal so, das Geheimnis ist ja hier nicht eine übermenschliche Schnellladetechnik, sondern ein anderes. Und das war ein Erlebnis, sage ich dir. Ich habe es zweimal gemacht, also in beide Richtungen. Einmal von Tübingen zum Münchner Flughafen und auf dem Heimweg dann auch wieder. Und es hat beides Mal also reibungslos geklappt. Und wirklich in 4 Minuten hatte ich einen nahezu leergefallenen Akku wieder voll.
Nicht schlecht.
Aber es war natürlich ein anderer Akku, der da mir ans Auto geschraubt wurde. Und ich nehme dich mal mit, ich habe ein bisschen Tonmaterial mitgenommen. Ja. Also man gibt seine Route ein. Ich sitze also jetzt in einem NIO ET5 Touring, in der Kombi-Version des NIO ET5 und habe bei der Routenplanung schon gesagt, ja, ich würde gerne die Akku-Wechselstation, die auf dem Weg liegt, nutzen. Fährt man von der Autobahn runter und wirklich direkt an der Autobahn, an so einem Autohof, steht dann so ein schön designter Container. Und hör mal kurz rein, die Sprachbedienung im NIO, die Sprachassistentin, die Nomi, ist ja sehr vermenschlicht, sage ich mal, mit diesem kleinen Display, das man immer anschaut und auch den Kopf hin und her bewegen kann. Und die fängt dann also schon auf dem Weg zur Wechselstation an, darüber zu sprechen.
Um den Termin wahrzunehmen, so bald wie möglich zur Batteriewechselstation fahren. Kontaktiere NIO PowerCore, wenn du Hilfe benötigst.
So.
Wir parken jetzt ein. Achte auf deine Umgebung. Du darfst keine Tür öffnen und nicht das Lenkrad übernehmen. Du kannst auf die Bremse treten, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren.
Jetzt fährt das Auto also rückwärts in diesen Container rein und ja, wie einparken, aber irgendwie ist es halt ein bisschen ernster, weil man halt nicht eingreifen darf, wie sie auch schon gesagt hat. Und du fährst im Prinzip wie Fallschirm in der Autowaschanlage, so fühlt sich ein bisschen an. Und dann beginnt es aber wirklich auch zu rütteln und zu rappeln. Und das Auto wird also aufgebockt, hört man auch noch gleich.
Ich habe das Fahrzeug geparkt.
So, jetzt hörst du also irgendwelche Stellmotoren, die elektrische Akkuschrauber sozusagen ans Auto unten ranführen und der Akku wird jetzt eben gewechselt. Der leergefahrene Akku verschwindet im Unterboden dieses Containers irgendwo und ein neuer wird rangefahren. Und dann ist es so ein bisschen wie bei der Formel 1, nur eben vollautomatisiert, wird der Akku wieder festgeschraubt. Du hörst auch gleich nochmal so ein bisschen, ja, jetzt hörst du den Motor, der den Akku bringt, den neuen. Und das ganze Prozedere dauert knapp 4 Minuten und die Akkus sind dann nicht mit 100% geladen, sondern mit 90%. Mhm. Warum auch immer, wahrscheinlich um zu garantieren, dass alle Akkus, die da wieder eingebaut werden, eben 90% auch erreichen können, wenn es mal ein bisschen schneller gehen muss, weil eine hohe Nachfrage nach Akkus gerade an dem Tag sein da ist. Bei mir war es wirklich so, ich hatte niemanden vor mir, niemanden nach mir. Ich war quasi...
Batterie ausgetauscht. Bitte pass gut auf.
So, bitte pass gut auf beim Rausfahren aus dieser Station. Dann fährst du wieder auf die Autobahn und ja, hast also wieder richtig viel Reichweite in dieser kurzen Zeit. So als Erfahrung außerhalb einer Pressefahrveranstaltung, also ich sage jetzt mal mit einem Testwagen, eigenverantwortlich, ohne Anleitung und so weiter, war es schon ja ein besonderes Erlebnis, weil sowas hat man nicht alle Tage. Und ich war natürlich erstmal angetan. Was hältst denn du von dieser Idee, lange Strecken mit Elektroautos zurückzulegen und sie zu verkürzen, indem einfach nicht geladen werden muss, sondern der leere Akku einfach abgeworfen wird?
Grundsätzlich finde ich natürlich alles gut, was die Wartezeit verkürzt. Und mit 4 Minuten kann man sich ja anfreunden. Die Frage ist halt, wie lange es bei 4 Minuten bleibt. Denn du warst ja der Erste und der Einzige an der Station jetzt, ne? Aber wenn das sich natürlich durchsetzt und dann wird es da dieselben Probleme geben wie an den Ladestationen für normale Elektroautos auch. Und dann ist es ja immer so eine Sache, weißt du, der eine Autofahrer behandelt seine Akkus schonend und der andere macht ständig Launch-Control-Fahrten. Und welchen Akku hast du denn als letztes drin in deinem Auto, wenn du es wieder verkaufst?
Nee, so ist es ja nicht. Das kannst du nur machen, wenn du bei NIO die Akkus eben mietest.
Ach so, okay.
Du musst dich entscheiden, kaufst du den Akku, dann bist du von den Akkuwechselstationen eben aus diesem Grund ausgeschlossen.
Ach so,
ja, weil okay. Dann würdest du ja deinen eigenen Akku quasi hergeben. Ja. So mietest du den Akku. Die Monatsmiete für den großen Akku liegt bei 289 Euro, wenn ich es richtig weiß. Und den kannst du dann halt so oft wechseln, wie du willst. Und da er nur gemietet ist, ist ja auch egal, welcher dann am Ende sozusagen drin ist. Wobei, du hast schon recht, wenn es dein eigenes Auto ist, also es nicht geleast oder nicht gemietet ist, sondern wirklich gekauft, dann willst du dann wahrscheinlich am Ende der Zeit mit dem Auto dann schon auch dem Nachbesitzer irgendwie sagen können, ja gut, der Akku ist tiptop in Ordnung. Jetzt nehme ich mal an, dass diese vollautomatisierten Wechselstationen mit ziemlich viel aktueller Software jeden Akku, der da abgelegt wird, überprüfen, checken und so weiter. So ähnlich wie es auch die Smartphones heute ständig machen und eben anzeigen können, wie gesund in Anführungszeichen ist dieser Akku. Hat er noch irgendwie 80%, 86% oder weit über 90%? Und dann wird wahrscheinlich, wenn ein Akku unter einen gewissen Wert fällt, der einfach auch aussortiert und eben ein neuer wieder ins System eingespeist. Also so stelle ich es mir zumindest vor, weil sonst ergibt das Ganze ja keinen Sinn. Du kannst ja nicht in einigen Jahren dann da nur noch mit durchgelutschten Akkus rumwechseln.
Ja, das
bringt ja nichts.
Nee, das werden sie schon machen und dann werden sie den Ausschuss dann in irgendwelche Sekundärzyklen reingeben, um stationär Strom zu spenden für Häuser,
ja, genau,
oder für
das
Wärmepumpen,
ist klar,
oder was weiß ich.
Ja, aber du hast vollkommen recht. Es ist so, momentan sind die Dinger, glaube ich, nur von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Das war für mich schon ein bisschen kritisch. Ich bin tatsächlich um 9.04 Uhr dort angekommen. Also ich habe ganz gut kalkuliert, dass es schon offen war. Das muss natürlich 24 Stunden in Betrieb sein, sonst ergibt es gar keinen Sinn. Ich würde mal sagen, es ist noch so ein erweiterter Pilotbetrieb, aber halt schon in Kundenhand sozusagen. Und die Software weiß ja, dass du kommst. Also ich wusste schon über mein Navigationssystem, dass es keine Wartezeit geben wird. Sonst wird dir angezeigt, der wievielte in der Warteschlange du bist. Dann kannst du also auch, was weiß ich, davor noch kurz irgendwie pinkeln gehen oder noch irgendwas essen oder so. Und dann musst du jetzt da nicht warten. Aber klar, wenn es an einem Ferienbeginn oder sowas ist und dann alle Neos dieser Welt da auf der A8 von West nach Ost oder von Ost nach West fahren, dann sind wahrscheinlich auch 2 Wechselstationen, die relativ nah beieinander liegen, witzigerweise da in der Ulmer Gegend, sind einfach natürlich zu wenig. Mhm. Und man möchte ja gar nicht daran denken, was passiert, wenn auch andere Firmen, nicht nur NIO, solche Stationen dann da aufbauen. Dann hast du halt irgendwann an jedem Autohof 30 verschiedenfarbige Container und davor wartende Autos. Also es ist sehr, sehr schwer skalierbar, würde ich mal sagen. Es ist ein totales Nischending und so gibt dir aber als Pionier natürlich ein gutes Gefühl. Und der Container in Ulm-Ost, die Ladestation oder die Wechselstation, steht also hinter einer Tesla Supercharger-Feld, wo ungefähr, also gefühlt 80 Ladesäulen für Tesla stehen. Und es ist natürlich schon ein richtig cooles Gefühl, muss ich schon sagen, da so durchzufahren, dir die ganzen Typen anzuschauen, die da in dem Tesla warten, bis der Tesla wieder voll ist. Und du weißt halt, okay, Leute, in 4 Minuten fahre ich wieder hier durch und habe aber halt dann wieder einen vollen Akku. Und ihr müsst hier noch laden. Also schon nice auf jeden Fall.
Und wenn jetzt ich ein NIO gekauft habe oder mit Mietakku geleast oder gekauft habe und dann geht NIO pleite, dann kann ich aber meinen gemieteten Akku wahrscheinlich behalten und ganz normal an der Ladestation auch laden oder geht das gar nicht?
Also das ist voll der Worst-Case-Szenario jetzt. Ja, aber
kann auch sein bei so einem ganz neuen Hersteller.
Du kannst natürlich den Akku ganz normal laden. Ja, also ich hab ja auch oft geladen mit dem Auto, hat ganz normales Ladeverhalten, klar. Aber es ist halt, wenn es mal pressiert oder es eben eine weite Strecke ist und du weißt, okay, ich fahre sowieso an so einer Wechselstation vorbei, dann schlägt dir natürlich das Navi auch diesen Stopp vor, weil es einfach schneller geht. Und jetzt muss ich natürlich dir die schlechte Botschaft überbringen, dass rund um Berlin aktuell noch keine Power-Swap-Station steht. Die nächste ist in Leere. In der Nähe von Braunschweig, wahrscheinlich um so ein bisschen Volkswagen zu ärgern. Oder du kannst auch bei unserem ehemaligen Bundespräsidenten, ja, in Coesburg-Wedel kannst du auch swappen. Und also das Netz ist noch kein Netz, würde ich mal sagen. Aber NIO ist wohl dabei, eben auf den Hauptrouten. Und nur dafür ist es ja auch gedacht, ist ja nicht für den Alltag gedacht, dass du jetzt als Pendler deine Akkus ständig wechselst, sondern eben nur, wenn du wirklich mal Deutschland durchquerst und da eben auf den Hauptrouten soll es dann solche Stationen geben. Also
auf den Hauptrouten zwischen Leere und Großburg-Wedel.
Genau, da kannst du immer hin und her. Oder eben zwischen Zusmarshausen und Ulm-Ost sind ja auch wirklich nur wenige Kilometer. Die beiden Stationen, die ich genutzt habe, kannst du das also machen und da quasi die Akkus quer durch Deutschland fahren, könnte ja so ein Sport werden, dass du dann zählst, den wievielten Akku du jetzt schon im Auto hast. Und,
also ich finde die Idee ganz gut und wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, das gab es ja auch schon mal als Idee, aber die nie realisiert wurde, Firma Better Place.
Ja, zumindest nicht bei uns, aber in Israel ja schon. Ja.
Genau, und aber da gab es ja noch keine nennenswerten Elektromobilität. Jetzt ist es ja so, im letzten Jahr haben die Elektroautos in Europa die Dieselautos überholt bei den Neuzulassungen. Also das ist schon...
Ja, aber glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das liegt natürlich auch an dem schlechten Image des Diesels.
Heute gibt es nennenswert Elektroautos. Es gibt inzwischen so viele Elektroautos, dass das eben auch einer der Gründe, warum viele Verbrennerbaureihen eingestellt werden, weil die Firmen eben nicht ihr Angebot einfach schlichtweg verdoppeln können. Also schmeißen sie auch ein paar Verbrennersachen auch wieder raus. Also insofern ist das schon eine andere eine andere Voraussetzung heute. Der Markt wäre also da, um das auf mehr als eine Firma auszuweiten. Aber wie gesagt, dann müssten, damit da nicht 30 verschiedenfarbige Container hinter der Tankstelle stehen, müssten sich mal 3 bis 4 Firmen auf einen Standard einigen. Und das sehe ich irgendwie noch nicht so um die Ecke lauern, dass da VW mit Renault und die noch mit NIO und so gemeinsame Sachen machen. Weiß ich jetzt irgendwie nicht, sehe ich noch nicht ganz so. Aber das Eigentliche ist ja, dass wenn du das hochskalierst, also wenn du jetzt mal das Gedankenexperiment machst, dass es so viele Elektroauto gibt, wie es derzeit Benzinautos gibt und die anderen dafür nicht, dann kannst du ein bisschen Platz nutzen von den Tankstellen, die nicht mehr gebraucht werden. Du wirst aber feststellen, dass du für Ladestationen und Batteriewechselstationen zusammen viel mehr Platz brauchst als für Zapfsäulen. Weil die Zapfsäule eben pro Tag von viel mehr Autos benutzt werden kann, weil das so schnell geht.
Ja.
Und das ist, bislang ist es noch nicht so ein Problem, weil eben noch nicht so wahnsinnig viel öffentliche Ladeinfrastruktur besteht. Aber wenn halt immer mehr Autos auf den Markt drücken und immer mehr kommen, dann wächst da natürlich auch die Nachfrage und dann pflasterst du das Land zu mit Ladestationen, ne? In welcher Form auch immer. Und die Stromleitungen, die richtig Power bringen müssen, kommen noch dazu, ne? Also billiger wird das dann auch nicht mit dem Autofahren.
Nee, hast schon recht. Ich finde es natürlich schön, also für den Akku finde ich es schön, dass der natürlich in so einer Wechselstation wesentlich sanfter geladen werden kann als jetzt am Supercharger Schnelllader.
Genau.
Das ist ja schön, aber halt auch nur, wenn er nicht gleich wieder gebraucht wird. Also ich denke mal, dass sie das halt dynamisch machen. Die sehen, okay, heute ist viel Nachfrage, dann müssen wir jetzt auch hier richtig wieder die Dinger voll machen, weil ich glaube, mehr als 5 oder maximal 10 von diesen Akkus werden ja in so einer Station auch nicht zwischengelagert und geladen werden. Mhm. Das heißt, wenn dann der nächste da schon steht, dann muss er dann doch irgendwie wieder schnell gehen. Aber das lässt sich also steuern, das finde ich natürlich gut. Das ist auch im Sinne der Haltbarkeit, der Dauerhaltbarkeit von Akkus natürlich eine gute Sache.
Ja, absolut.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre. True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Wie sinnvoll es ist, so einen doch recht wertvolles Bauteil wie die Fahrbatterie eines Elektroautos mit 4 Schrauben an und dran zu schrauben, wie das sozusagen der Verschleiß ist oder die Dauerhaltbarkeit von Gewinden und so weiter, kann ich natürlich jetzt nicht abschließend sagen. Aber es fühlt sich natürlich, es fühlt sich so ein bisschen Captain Future-mäßig an in diesem Container. Mhm. Aber natürlich denkst du trotzdem, okay, jetzt ist mein Auto gerade auf einer Hebebühne und ein wichtiges Teil meines Autos wird mir gerade abgeschraubt und ein neues Teil, das ich nicht kenne und nicht gesehen habe und auch gar nicht sehen kann, weil ich im Auto sitzen bleiben muss, wird mir dran geschraubt. Da kann ja alles dran geschraubt werden. Stichwort irgendwie Unterbodenschaden oder so. Ja. Weiß ja auch nicht, was dann da so dran ist. Deswegen werde ich aber nochmal nachprüfen und ich gehe mal davon aus, dass sie halt auch die Akkus mit optischen Sensoren und mit KI natürlich, von Stefan Anker zertifiziert, auch optisch kontrollieren werden. Und wenn da halt irgendwelche Asymmetrien aufgezeichnet werden mit Laser, dann wird da der Akku auch aus dem Verkehr gezogen. Also davon gehe ich einfach mal aus in der heutigen Zeit. Und so wie sich NIO darstellt als absolutes Technik- und Technologieunternehmen, ist es schon so. Ja.
Also da würde ich mal von ausgehen, dass A, die Roboter, die das ab- und anschrauben, natürlich von Sensoren gesteuert werden, wie in der Autofabrik eben.
Absolut.
Auch.
Absolut.
Dass das passgenauer geht, als jeder Mechaniker das machen könnte.
Ja, aber schraub so eine Schraube mal 100-mal auf und zu.
Ja, aber das muss eine Schraube doch können. Also das wäre ja nur komisch. Mhm. Also ich weiß es nicht.
Bei welchem Autoteil hast du sowas trotzdem schon mal gehört, dass bei einem bei einem Auto in seinem Lebenszyklus irgendeine Schraube halt so oft auf und zu gemacht wird. Ja. Das gibt's eigentlich ja nicht.
Gibt's eigentlich nicht, also, aber ich glaube, dass Schrauben fürs Schrauben gemacht sind. Also das ist so eine, vielleicht ein bisschen naiv von mir zu glauben, aber irgendwie glaube ich das. Also ich benutze zwar keine Schraube, aber seit wir unser Haus haben, seit fast 30 Jahren, das ist eines der ersten Renovierungsschritte, die wir gemacht haben, war die Haustür zu ersetzen.
Ja.
Und daran haben wir dann ein neues Schloss gemacht, also neuen Drücker und so, aber nicht wie fast alle mit so einem Knauf, sondern wir haben einen Türgriff. Mhm. Das heißt, immer wenn wir das Haus verlassen, müssen wir abschließen, sonst kann da jemand reingehen. Und das haben wir so gemacht, weil ich sonst schon mich mehrfach im Leben ausgeschlossen hätte. Und deswegen wird dieses Schloss, was wir haben, das wird pro Tag 5-6 Mal auf und zugeschlossen. Also viel mehr als ein ganz normales Schloss.
Wenn Opa die Zeitung holt.
Wenn ja, immer wenn, also natürlich nicht, wenn ich nur zum Briefkasten gehe, aber wenn ich das Haus verlasse. Und und es funktioniert seit 30 Jahren. Also das ist dafür gemacht, dass es zugeschlossen und aufgeschlossen
Stichwort,
wird.
Stichwort Zündschloss W124. Achtung, irgendwann kommt der Tag, da geht's nicht mehr.
Ach so, okay. Stimmt, da hattest du ja gerade. Aber das war ja dann auch nur 30 Euro, oder?
Na, da hast du eine Eins vorne dran mindestens noch vergessen. Okay. Aber das ist natürlich auch ein anderes Schloss als jetzt ein Haustürschloss. Ja, so ein Zündschloss ist ja was anderes. Ja. Aber klar, irgendwann ist halt so ein Schloss dann mal einfach durchgenudelt. Und hoffentlich merkst du es halt davor. Ansonsten muss halt irgendwann nach 30 Jahren der Schlüsseldienst kommen.
Kann
und
sein.
Dann teilst durch 30 Jahre, dann war es auch günstig, die 1.000
genau,
Euro.
Genau.
1.000 Euro. Ja, klar, heute kostet alles 1.000 Euro. Wenn der Schlüsseldienst kommt, ist es ja immer Sonntag und meistens dann irgendwie noch nach 20 Uhr oder so.
Sonntag nach 2 Regen, genau.
Genau, genau. Gut, also ich abschließend zum NIO-Erlebnis oder nochmal zum sogenannten Kombi, zum Touring. Ich finde es erstaunlich, dass sie wirklich ein Auto mit identischer Länge zum identischen Preis anbieten. Also sowohl die Limousine als auch der, oder Limousine kann man es ja fast nicht nennen, also dieser viertürige Coupé-Verschnitt, als auch der Touring sind genau gleich lang und kosten auch genau gleich viel. Finde ich schon cool. Und ich meine, für dich wäre es wahrscheinlich kofferraummäßig nichts, weil es ist halt trotzdem eher so ein Sportstourer oder Sportstourismo eher, wenn wir schon in Zuffenhausen bleiben wollen.
Ja.
Und kein alter Volvo-Kombi von der Silhouette her. Aber natürlich hast du schon mehr Chancen, ein bisschen das mitzunehmen. So. Also für den deutschen Markt ist dieses Auto, glaube ich, schon eine coole Ansage. Aber richtet sich natürlich an Menschen, die jetzt wirklich dabei sein wollen, so pioniermäßig und so ein bisschen sich vielleicht an ihrem Tesla ein bisschen satt gesehen haben. Ich hatte auch zwei Erlebnisse mit Tesla-Fahrern, die sich sehr für den NIO interessiert haben und die da also reingelugt haben. Und dann habe ich ihnen eben erzählt, dass der eben auch Batterien tauschen kann und so. Und das ist natürlich schon ein Killer-Argument für dieses Auto, weil wir als Apple-User ja gewohnt sind, dass man Akkus nicht mehr tauschen kann. Wenn wir uns überlegen, wie unsere Nokia-Handys früher, natürlich hast du irgendwann den Akku einfach abgemacht und halt einen neuen gekauft und dran gemacht und da war das Handy wieder wie neu. Und das Gleiche gilt auch für Laptops. Ich meine, welche ThinkPads oder Toshiba oder HP oder was man alles hatte, natürlich könnte man irgendwann nach 2-3 Jahren, wenn der Akku halt nachgelassen hat, sich einfach für relativ kleines Geld einen neuen Akku kaufen und hat wieder ein neues Notebook. Und das ist aber halt durch MacBook und iPhone und so einfach vorbei. Ja. Und so ähnlich ist es mit Elektroautos auch. Also die Idee, einen tauschbaren Akku zu haben, finde ich schon cool. Dass es da jetzt zu unseren Lebzeiten noch eine Standardisierung gibt für irgendeine Norm, die weltweit oder zumindest mal europaweit gilt, kann ich mir auch fast nicht vorstellen.
Ja, also ich sehe das auch kritisch, weil viel zu viele Ingenieure, viel zu viele Interner, viel zu vielen Konkurrenten preisgeben müssten dafür. Also das.
Und es halt auch nicht nur einen Batteriehersteller gibt, sondern eben auch Konkurrenz herrscht. Ja. Wenn es nur einen gäbe, kann ja bald sein, dass es noch irgendwie so vom chinesischen Staat eine Batterie für die ganze Welt gibt, dann kann man sowas natürlich machen. Wenn sowieso in allen Autos der gleiche Akku arbeitet, dann why not? Aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern.
Ja. Gut, dann möchte ich, dass diese Folge, die wir sehr viel über Elektroantriebe gesprochen haben, noch mit einer sehr persönlichen Mahnung beenden.
Die Mahnung an mich.
Nee, okay. Die geht an unseren Stammhörer Thomas, den ich persönlich kenne und von dem ich gehört habe, dass der sich einen Tesla bestellt hat. Und ich sage, Thomas, überleg's dir einfach nochmal. Und in diesem Sinne, alles Gute, bis zur nächsten Woche.
Alles Gute, bis nächste Woche. Ciao.
Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.